NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Einen schönen guten Morgen. Hier ist wieder die Radiokirche und ich bin Marco Vogt. Heute besuchen wir die Marienkirche in Büchen, klären die Frage, ob man während der Fastenzeit eigentlich Bier trinken darf und freuen uns über die schönen Krokusse, die gerade überall blühen. Als erstes feiern wir aber zusammen mit den Iren den St. Patrick's Day.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Heute ist der 17. März und damit ein besonderer Tag für die Iren. Denn die feiern heute St. Patrick's Day, also das Fest des heiligen Patrick. Klaus Böllert hat eine waschechte Irin in Kiel getroffen, Professorin Eva Henley. Und die hat einen besonderen Gruß für uns.
Have a lovely day today. Have a wonderful St. Patrick's Day.
Ja, heute ist der 17. März, St. Patrick's Day, Nationalfeiertag der Iren. Eva Henley ist Professorin am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Schon seit 2008 lebt sie bei uns im Norden. Aber ihr Herz schlägt natürlich weiter für ihre irische Heimat. Heute am St. Patrick's Day umso mehr.
Es ist ein Tag, wo wir einfach so auf die Straße gehen. Wir gehen in den Pub und es ist sehr sozial. Man kommt da und man hört gerne Musik, man trinkt Guinness. Aber die Hauptsache ist, dass man fühlt sich richtig wohl dabei.
Und dieses wohlige Gefühl war es wohl auch, dass der heilige Patrick vor rund 1600 Jahren im Gepäck hatte, als er auf die grüne Insel kam. Er wollte missionieren, den Iren das Christentum nahebringen und hat dabei klug den Spirit der keltischen Bevölkerung mit christlichen Symbolen verbunden. Ein sehr schönes Beispiel, das dreiblättrige Kleeblatt.
Und er hat diese Kleeblatt benutzt, um zu erklären die Botschaft von Gott, der Vater, der Sohn und der Heiligen Geist. Diese drei Einheiten, alle kombiniert in einer Blatt. Und deswegen, wenn man sieht ein Bild von St. Patrick, er wird fast immer dargestellt, abgebildet mit Kleeblatt in der Hand.
Und dass sich Kinder immer besonders auf St. Patrick's Day freuen, hat einen einfachen Grund.
Man muss auch bedenken, dass es in der Fastenzeit ist. Und als Kinder in der Fastenzeit, wir haben kein Bonbons gegessen, kein Naschis. Aber wir dürften ausnahmsweise am 17. März, alles wurde erlaubt. Dann wieder Fastenzeit.
Eine schöne Kindheitserinnerung von Eva Henley, Irin und Professorin am Institut für Weltwirtschaft. Sie und alle Iren feiern heute ihren Nationalfeiertag, den St. Patrick's Day.
Das war Klaus Böllert, der mit Eva Henley über den heutigen St. Patrick's Day gesprochen hat. Und nun besuchen wir wieder eine interessante Kirche. Reich an Bildern und Deckenmalereien ist die Marienkirche in Büchendorf im Südosten von Schleswig-Holstein. Dazu ein fast 600 Jahre alter Marienschrein. Achim Kohl hat die Kirche für uns besucht.
Im 15. Jahrhundert pilgerten viele Menschen zur Marienkirche in Büchendorf. Wegen des Ansturms von Menschen, die geheilt werden wollten und Frauen, die endlich Kinder kriegen wollten, wurde sogar die Kirche um 1500 auf das Doppelte verlängert. 50 Jahre später war Schluss mit dem Ansturm der Pilger. Heute ist sie eine Kirche mit wundervollen Malereien und vielen Ausstattungsstücken, zum Beispiel dem Altar mit einem ausdrucksstarken Kreuz. Pastor Dr. Jan Jakisch.
Es erinnert ein bisschen an die Ikonografie, wie wir sie auch in dem Taizé-Kloster im Burgund wiederfinden. Es hat Anleihen aus der Ikonenmalerei und ist gleichzeitig sehr schlicht. Der leidende Christus mit vier Nägeln ans Kreuz genagelt.
Im Kirchenschiff steht eine riesige Tauffünte.
Die ist aus dem 13. Jahrhundert und gehört quasi zum Urgestein der Marienkirche. Ist gefertigt aus gotländischem Marmor. Wunderschön, er hat die Form eines Abendmahlkelches. Das freut mich als Lutheraner natürlich besonders. Wir haben sozusagen die beiden heiligen Sakramente, Taufe und Abendmahl in einem.
Zur originalen Ausstattung der Marienkirche in Büchendorf gehören auch die Deckenmalereien in den neun Jochen des Gewölbes des alten Teils der Kirche. Pastor Jan Jakisch.
Wir haben in den Mitteljochen die Hinrichtungsarten der 12 Apostel. Die Malereien, die sind von 1250 Kalk-in-Kalk-Malereien und als solche auch relativ einmalig in Norddeutschland.
Einmalig ist auch der Marienschrein in der Kirche Büchendorf.
Genau, der Marienschrein, der wurde dann zu hohen Feiertagen tatsächlich durchs Dorf getragen mit einem schweren Eisenriegel, den man dann entfernen kann. gibt es fürs kleine Geld ein kleines Türchen. Dann gibt es einen kleinen Blick auf die Marienfigur. Und für etwas mehr Geld kann man dann die Tür öffnen, sodass man die Marienfigur in der Gänze sehen kann.
Das war im 15. Jahrhundert. Die Marienfigur ging im Dreißigjährigen Krieg verloren, tauchte aber in Ungarn wieder auf. Die katholische Gemeinde in Büchen hat ein Replik anfertigen lassen. Ein Foto von ihr ist im Schrein der Marienkirche in Büchendorf zu sehen. Dort gibt es auch ein riesiges Chorgestühl mit vielen Bildern von biblischen Szenen. Es stammt aus der einstigen Schlosskapelle in Franzhagen. Pastor Jan Jakisch.
Im Grunde genommen die Bibel der Armen aus der mittelalterlichen Tradition, weil die wenigsten Menschen lesen konnten. Und darunter sind schöne Knüttelverse. Im Traum der fromme Jakob sieht ein Leiter, so bis am Himmel geht. Drauf steigen die Engel auf und ab. Dies ein fein Bild auf Christum gab.
Zwar ist die Kirche nicht ständig offen, doch sie kann gern nach Absprache mit der evangelischen Kirchengemeinde in Büchen besichtigt werden.
Achim Kohl hat die Marienkirche in Büchendorf besucht. Und nun kommen wir zu einer sehr spannenden Frage. Stimmt es eigentlich, dass Bier zu den erlaubten Fastenspeisen zählt? Oliver Vorwald hat sich da einmal schlau gemacht.
Die Geschichte beginnt in einem Kloster, damals im Mittelalter, irgendwo in Deutschland. Die Brauleute haben ein Starkbier für die 7 Wochen vor Ostern angesetzt. Süffig, voller Kalorien, ein Energiebooster für die Schwestern und Brüder in der Fastenzeit, wo auf viele nahrhafte Speisen verzichtet werden muss. Denn Flüssiges bricht das Fasten nicht, heißt es. Um ganz sicher zu gehen, sendet der Konvent ein Fass nach Rom. Doch beim Transport verdirbt das Starkbier. Die Verkoster verziehen die Gesichter. Sie sprechen dem Bier Büßerqualitäten zu und erlauben den Verzehr für die Zeit der großen Faste. Ob es so gewesen ist, schwer zu sagen. Bier fällt jedenfalls nicht unter die Fastenverbote. Es zählt im Mittelalter sogar zu den Grundnahrungsmitteln. Urkunden empfehlen Mengen und Konsum.
Wo gar keine Weinberge sind, bekommt der Chorherr 5 Pfund Bier und 1 Pfund Wein, die Nonne aber nur 3 Pfund Bier.
5 Pfund, etwa 2,5 Liter. Klingt berauschend. Aber im Mittelalter wird vor allem Dünnbier als Durstlöscher getrunken, mit nur geringem Alkoholgehalt. Denn das Wasser nahe Dörfern und Städten ist oft mit Fäkalien belastet, macht krank. Bier hingegen ist aufgrund des Brauvorgangs gut verträglich. Die Äbtissin und Heilkundige Hildegard von Bingen schreibt dem Bier sogar gesundheitsfördernde Gaben zu. Trinkt Bier, schreibt die Klosterfrau in ihrem Werk, von Ursachen und Behandlungen der Krankheiten.
Wenn der Mensch nach dem Schlaf Durst hat, soll er Bier trinken und kein Wasser, weil das Wasser seinem Blut und den Säften dann mehr Schaden wie Hilfe bringen würde.
Auch Martin Luther gilt als Bierliebhaber. In den Tischreden lobt er die Braukunst seiner Frau und einbäckisch Bier. Aber zugleich warnt der Reformator vor Trunksucht und allzu strengem, selbstgefälligem Fasten. Denn weder das eine noch das andere bringt einen Gott näher. Aber genussvoll ein Bier zu trinken, so ein bekannter Ausspruch von ihm, sei eine gute Art, dem Teufel zu zeigen, du kannst mich mal.
Na dann Prost. Und danke an Oliver Vorwald, dass wir nun auch diese Frage geklärt haben. Und zum Ende hin kommen wir wieder zu unserer Kolumne. Endlich Frühling, denkt sich Julia Heide de Lopez und macht sich ihre Gedanken über die vielen Blüten, die gerade überall zu sehen sind.
Alles ist gerade Knospe. Blüten und Blätter in ihrer unendlichen Vielfalt stehen in den Startlöchern. Jemand sagt, Crocus pocus fidibus, und die Wiesen im Park bei mir um die Ecke sind bereits lila. Der Frühling ist einfach magisch. Dass es in meiner Stadt überhaupt so viele Grünflächen gibt, wo ich der Natur beim Erwachen aus dem Winterschlaf zusehen und wo ich sitzen, laufen, sein kann, darüber bin ich froh, denn ich habe gelesen, in Deutschland leben die Menschen durchschnittlich 22 Kilometer vom nächsten Naturgebiet entfernt. Ein Forschungsteam hat das herausgefunden und es kommt zu dem Schluss, der Mensch entfremdet sich mehr und mehr von der Natur. Räumlich, ganz klar, aber auch mental. Und das ist folgenschwer für unser Wohlbefinden. Ein US-amerikanischer Autor fand dafür bereits den Ausdruck Naturdefizitsyndrom. Ohne Verbindung zur Natur fühlen wir uns tatsächlich weniger lebendig. Eigentlich ist das nicht überraschend. Ich sage es mal in den Worten der schottischen Autorin Donna Ashworth. Sie hat es wunderbar erklärt. Du bist kein Naturliebhaber oder Naturfan. Du bist Natur. Du bist genauso viel Natur wie die Bäume in deinem Garten und die Bienen auf deinem Picknick. Du wurdest geschaffen, deine Tage in der Wildnis zu leben, zusammen mit deinen Mitgeschöpfen und Pflanzen. Den schnellsten Weg zurück zu uns selbst und zu innerem Frieden, so Donna Ashworth, finden wir barfuß im Gras, die Arme um Bäume geschlungen, den Kopf in den Wolken und das Herz im Wald. Tauche deine Knochen in Wasser, wann immer du kannst, rieche an jeder Blume und krümele die Erde zwischen deinen Fingern, die müde sind vom vielen Tippen. Du bist Natur, geh ab und zu nach Hause. Und in diesem Zuhause ist gerade Aufbruchsstimmung. Volle Kraft voraus, sagt die Natur. Einfach blühen, selbst wenn niemand hinsieht. Leuchten wie die Krokusse. Der große Gärtner passt gut auf.
Und mit den Gedanken von Julia Heidi Lopez geht der Kirchenpodcast für heute zu Ende. Ich bin Marco Vogt und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.